Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Dienstag, den 6. Januar, Feiertag bei uns in Baden-Württemberg, aber wie immer natürlich trotzdem am Arbeiten. Genau, es ist ja auch einiges los an der Börse. Wir sind ja sehr grün in die Woche gestartet, nachdem am Wochenende ja einiges los war. Natürlich werden wir das heute auch ein bisschen thematisieren. Also so Venezuela haben mit Sicherheit alle mitbekommen. Sprechen wir ganz kurz drüber, was da so Sache ist, aber nicht aus der politischen Brille, sondern eben eher so, was die Aktienmärkte oder was es dafür bedeutet. Da haben wir euch so ein paar Profiteure und vor allem auch einen richtig coolen, wie ich finde, Geheimtipp. Also man hört ja immer so die typischen Halliburton oder auch Chevron oder so, das hat mittlerweile wahrscheinlich jeder schon gehört. Aber da haben wir einen mit dabei, den habe ich so bisher kaum gelesen, aber es war auch einige andere Sachen los. Deswegen, wir reden jetzt gar nicht allzu lange um den heißen Brei. Erzähl jetzt erstmal, was war so los für dich? Ja, bestimmt auch freudig, als du gestern ins Depot reingeschaut hast, ja. Oder? Also, hat gut ausgesehen.
Gestern hat mal so richtig Spaß gemacht, würde ich sagen. Ja, also wir haben ja im DAX und im Dow Jones gestern ein neues Allzeithoch gesehen. Eher die Langweiler, die Standardtitel. Waren vor allen Dingen gestern auch die Banken wieder im Dow Jones, die stark waren, und natürlich die Ölwerte, können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, wobei die haben gar nicht die vorbörslichen Hochs gehalten, sondern sind dann ein bisschen eher abgebröckelt, aber können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Im DAX, der Rüstungsbereich wieder sehr stark, wahrscheinlich auch vor allen Dingen ja wegen des Angriffs auf Venezuela wieder ein bisschen mehr Unsicherheit, aber dann auch so Aktien wie Infineon ziehen voll nach oben durch, na, das ist schon sehr, sehr krass zu sehen, dass jetzt auch im DAX ja wieder recht gute Stimmung ist und auch viele Nebenwerte sind eigentlich ganz gut gelaufen. Und was dann auch auffällig war in den USA, vor allen Dingen haben wir so Hotstocks zweite und dritte Reihe, die sind ganz gut gelaufen. Und diese ganz großen vorbörslichen Gewinne bei so ein bisschen Chipwerten und so, auch bei teilweise bei Energieaktien, die wurden abverkauft. Das ist so insgesamt, was man in der letzten Zeit sieht, ne? Und was ja immer noch irgendwie den Markt nicht so einfach macht. Wir hatten ja am Freitag, wer sich noch erinnert, denn erstmal diese sehr starke Öffnung, ich glaube Nasdaq war über 1% im Plus und ich gucke so, geil, Partystimmung und Amazon bricht nach oben aus, dann habe ich nochmal eine Trading-Position gekauft und auf einmal, keine Ahnung wieso, von plus 3% auf minus 3%, hä, was geht hier ab, ne? Das ist, und auch viele andere große Tech-Werte, keine Ahnung, ne? Aber da sieht man immer mal wieder doch, da kommen immer mal wieder richtige Wellen nach unten. Wieso genau, keine Ahnung. Am Montag war Amazon dann wieder 3% im Plus. Ja, da gab es, glaube ich, wieder positive Analystenkommentare. Aber hab's ja gesagt, ich glaube, dieses Jahr wird dann teilweise doch sehr volatil. Und alle, die auch ein bisschen traden, da immer mal auch an Gewinnmitnahmen denken, wenn so kurzfristig ein bisschen viel Euphorie da ist, dann auch mal vielleicht vorbörslich. Wenn da zum Beispiel eine Bloom Energy war, gestern dann teilweise vorbörslich nochmal plus 7%. Ja, bei sowas dann immer mal Gewinne mitnehmen, ist gar nicht so schlecht. Und wenn es dann mal wieder aus dem Nichts Druck gibt, dann eher wieder aufsammeln, antizyklisch. So werde ich es zumindest machen. Habe dann gestern auch so ein bisschen Gewinne mitgenommen. Was ja jetzt noch so ein großes Thema ist, die CES startet in Las Vegas. Na, das ist ja mittlerweile doch so eine sehr, sehr relevante Messe, Consumer Electronics, aber da wird ja alles vorgestellt. Also nicht nur Fernseher, jetzt auch Roboter, Autos wurden vorgestellt, Drohnen und so weiter. Und unter anderem Jensen Huang hat da gestern auch eine längere Keynote wieder gehalten. Es wurde unter anderem, ist vielleicht ganz kurz spannend, vorgestellt der Nachfolger von Blackwell. Das ist der Vera Rubin Chip. Ne? Der soll, ich glaube, nochmal fünfmal so schnell sein wieder wie Blackwell, ja. Gefühlt ist es doch gerade erst so, dass Blackwell eingeführt wird und jetzt kommt schon wieder das nächste, das ist schon echt krass. Und ja, da wird es wahrscheinlich jetzt den nächsten Impuls geben. Was aber noch spannender ist, was Nvidia vorgestellt hat, ist so ein neues Modell, also KI-Modell für autonome Fahrzeuge. Da probiert ja Nvidia auch schon sehr lange reinzukommen, da ist ja unter anderem Qualcomm ein Konkurrent, Tesla ist ja ein Konkurrent mit seinen eigenen Chips und die haben jetzt auch ein Modell vorgestellt, was wie ein Mensch denken soll und dann auch immer so mit so einem End-to-End-Netzwerk selbst entscheiden soll, na, wie fährt man jetzt weiter, wo sind die Gefahren und das Ganze soll, so wie ich das verstehe, ähnlich funktionieren wie bei Tesla einfach. Ne? Also, dass das dann trainiert wird, angelernt wird und das hatte man jetzt auch schon gezeigt mit einem Mercedes. Also da ist jetzt Mercedes auch mit dabei und Mercedes will das, glaube ich, im Laufe des Jahres auch einführen. Also könnte ja vielleicht sogar die Rettung sein, ne, für die Deutschen, wenn jetzt dann Nvidia da ein System vorstellt, dann kann auch Mercedes und Co. Gute Robotaxis bauen. Das Problem ist natürlich nur, die Chips werden wahrscheinlich so teuer sein, dass ein großer Teil der Wertschöpfung dann bei Nvidia landet. Muss man mal sehen, aber das ist auf jeden Fall jetzt ja neuer Konkurrent auch natürlich für Tesla, für Waymo und so weiter, wenn dann jetzt mit der Nvidia-Plattform die ganzen Hersteller da Robotaxis bauen können. Ich glaube, es soll wirklich dieses Jahr losgehen oder dann nächstes Jahr in größerem Ausmaße. Ich habe nur gesehen, Elon Musk hat drauf geantwortet und hat dann auch gesagt, ja, im Endeffekt die Technik oder die Idee, wie es auch Tesla selbst probiert, und sie wünscht, er wünscht viel Glück sozusagen. Er hat nur gemeint, dass immer das letzte Prozent ist das schwerste so ungefähr, oder die letzten 10% sind das schwerste. Bei Tesla ist es ja auch so, dass man jetzt dachte, okay, jetzt kommen sie endlich mal komplett autonom in Austin, ohne Sicherheitsfahrer. Sie testen das zwar immer noch, aber so richtig im Dienst sind die immer noch nicht, ne? Dabei hieß es ja angeblich, ich glaube Ende des Jahres sollte es soweit sein. Dauert doch wieder länger. Was ganz Neues bei Tesla, ja, dass es länger dauert. Aber ja, das waren auf jeden Fall so ein paar spannende Sachen. Bei TechCrunch könnt ihr euch das mal anschauen. Oder auf computerbase.de gibt es auch viele Artikel, was da so vorgestellt wurde. Unter anderem AMD hat auch neue Chips vorgestellt, was vielleicht ganz spannend ist. Oder ist ja immer noch die große Frage, ist Uber jetzt ein Opfer der ganzen Robotaxis oder ist es einer der Gewinner? Auf jeden Fall wurde da jetzt auch noch von Uber, Lucid und Nuro ein neues Robotaxi vorgestellt, was jetzt dann im Laufe des Jahres kommen soll. Das hat ja Uber 300 Millionen bei Lucid investiert und da wurde jetzt dieses Auto vorgestellt. Das ist aber vollgepackt mit Kameras, mit Radar, mit LiDARs. Also das ist ein anderer Ansatz als jetzt bei Tesla. Bin ich mal gespannt, ne, wer da das Rennen macht. Wir haben es ja oft gesagt, also ich habe Tesla im Depot, Uber und Alphabet und noch ist das Rennen immer offen, meiner Meinung nach. Ja, also es ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube, letzte Woche war es auch so, dass Uber nochmal abgestuft wurde von einem Analysten. Die haben gesagt, Uber läuft Gefahr, disruptiert zu werden. Bin ich mal gespannt, ob das so kommt. Ne? Sie haben ja auch Kooperation noch mit Baidu und Co. Also schwer zu sagen auf jeden Fall. Ne? Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe es gesagt, 2026 wird, glaube ich, das Jahr, wo jetzt die Robotaxis dann in der breiten Masse auch ankommen, in immer mehr Städten und nicht nur, wie es jetzt bei Waymo war, in so ein paar wenigen Städten. Ich glaube, nach London soll ja jetzt auch Waymo kommen oder hat das schon angefangen. Ist auf jeden Fall sehr spannend.
Es gibt aber da ein ganz anderes Problem noch, wo du ja gerade angesprochen hast, die Partnerschaft zwischen Mercedes und Nvidia. Auf der einen Seite, ja, man bekommt natürlich durch Nvidia einen starken Partner, aber für Mercedes ist es trotzdem eine nicht ganz so einfache Situation, weil die mit Nvidia nämlich ein ganz eigenes Geschäftsmodell vereinbart haben, nämlich ein Revenue-Share-Modell. Das Problem ist nämlich, dass Nvidia bis zu 40% Umsatzbeteiligung bekommt an den In-Car-Käufen, würde ich es jetzt mal so nennen, also so für Softwarelösungen. Und das ist eigentlich sowas, worin die Experten auch so das enorme Potenzial auch in Robotaxis und in autonomen Fahrzeugen sehen, dass also im Fahrzeug noch viel dazu gebucht wird. Da gehört auch Drive Pilots beispielsweise mit dazu. Ja. Normalerweise ist es natürlich so, wenn dir die Software oder auch die Hardware dazu gehört, dann bekommst du natürlich auch die Umsätze. Aber Nvidia bekommt da, also ihr müsst euch das vorstellen, du lieferst, also du bezahlst ja schon sozusagen für die Nvidia-Technologie und musst dann noch teilweise bis zu 40% deiner Umsätze davon abgeben. Aber da sieht man mal, wie stark im Hintergrund treffen da halt einige, natürlich wieder vor allem die deutschen Autobauer dann gewesen sind. Das ist ein großes Problem für Mercedes, dem sie sich dann da aber halt irgendwie leider beugen mussten. Ja, also das hat auch damals hohe Wellen geschlagen tatsächlich.
Ja, die Wertschöpfung, ich habe es gesagt, ja, die Wertschöpfung wandert immer weiter woanders hin. Das ist ja jetzt auch schon bei den E-Autos das Problem. Weiß jeder jetzt, ne? Damit verdienen die alle bisher kein Geld, weil die Batterie so teuer ist und die Wertschöpfung der Batterie ist komplett woanders. Die wird dann irgendwo von den Asiaten gekauft. Die selbst zu bauen, haben ja einige probiert, funktioniert irgendwie nicht oder ist zu teuer. Und ja, wenn natürlich jetzt auch noch solche Software-Dienste dann der Umsatz geteilt werden muss, dann läufst du Gefahr, einfach nur noch die Hülle zu bauen. Also sehr schwieriges Thema. Ich habe übrigens, was auch noch ganz interessant war, da gibt's ja auch wieder zwei Seiten. Wer hat den neuen Polo sich jetzt schon mal angeschaut? Da hat ja Volkswagen auch so drei Rollen rückwärts gemacht. Und dieses Lenkrad vom Polo, das hat über 50 Knöpfe jetzt wieder. Nur das Lenkrad. Also das ist echt krass, ne? Wie man das von früher kennt und auch, die hat zwar noch so ein Display, aber auch unten drunter ganz viele physische Knöpfe, weil Volkswagen gesagt hat, die Leute haben keine Lust auf Touch und haben keine Lust auf diese, es gab diese Touch-Tasten, ne? Die fand ich auch eigentlich nicht sinnvoll, wollten die Leute nicht. Und jetzt gehen sie zurück zu physischen Tasten, ne? Aber ich bin mir da auch nicht so sicher, ne? Ob, ich meine, hättest du Leute früher gefragt, ob sie ein iPhone haben wollen oder ein iPad, da hätte auch jeder gesagt, nee, ich will eine Tastatur haben. Ne? Haben ja auch alle gesagt, hat BlackBerry auch immer behauptet, ja. Und jetzt denkt man sich, wie konntest du das damals machen, ne? Also, wieso haben die das alle verschlafen? Und jetzt passiert quasi dasselbe. Und ne, man kann ja von Tesla oder auch von den Chinesen halten, was man möchte. Was aber wirklich das allerkleinste Problem ist, ist die Bedienung einfach. Ne? Die ist so intuitiv mit dem Touch-Display. Du kannst ja auch dann per Voice dann sagen, mach das Handschuhfach auf und so. Also da sehe ich überhaupt keinen Bedarf nach irgendwelchen Tasten. Du hast doch diese Drehrädchen, die zwei, und ganz wenige Tasten bei Tesla, um dann hier den Drive Pilot, wie der auch in Deutschland heißt, dann zu aktivieren, so ein paar Sachen. Das war's einfach, ne? Und alles andere läuft so. Und ja, jetzt ist da die Rolle rückwärts. Die Leute wollen es angeblich, feiern das auch wieder. Ich bin mal gespannt, ne, ob da wirklich jetzt die Leute das Ding kaufen deswegen, weil das jetzt wieder so fortschrittlich ist mit den Tasten, oder ob das doch eine Sackgasse ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ich finde ansonsten den Innenraum fand ich eigentlich ganz cool beim Polo, ne? War ja auch jetzt so ein Auto, angeblich 25.000 Euro soll es losgehen. Ist aber auch eher wieder am Anfang so eine Mogelpackung, weil der ist gar nicht verfügbar. Und wahrscheinlich mit ein bisschen Ausstattung bist du dann deutlich teurer einfach wieder. Aber
heben wir uns für den nächsten Autopodcast dann auf. Ja. Ja, genau. Eine weitere Rolle rückwärts hat es tatsächlich so als Quick News bei Walt Disney gegeben. Die haben nämlich angekündigt, sie möchten jetzt wieder handgezeichnete Filme rausbringen. Auch hier so ein bisschen back to the roots dann. Ja, Disney hat sich ja die letzten Jahre vor allem so mit dieser Woke-Kampagne wirklich keine Freunde gemacht. Die nächsten, die ja gerade dran sind, das ist ja die Harry Potter Serie, wo rauskommt, soll, wo ja ein schwarzer Snape und auch jetzt eine Lady Voldemort tatsächlich im Gespräch ist. Also manchmal denken wir auch, die Firmen lernen es einfach nicht, oder? Dass das halt einfach die Zuschauer so nicht haben wollen, wenn es da eben so richtige,
also apropos, ganz andere ganz kurzer Einwurf, bei Stranger Things, die vorletzte Folge war das, glaube ich. Da gab es auch dieses riesige Outing dann von dem Will, ne? Da gab es ja auch den größten Shitstorm ever halt. Ja. Ich fand das, also ja, ich habe mich auch so gewundert, okay, so eine, also es ging wirklich 10 Minuten, glaube ich, oder so, mit so einem Outing, wo man sagt, okay, hä? Ist irgendwie alles so, also hat gar nicht so reingepasst irgendwie, ne? Aber auch wieder anderes Thema. Auf jeden Fall hat die Folge brutal schlechte Bewertungen bekommen.
Ja, es war bei Netflix, muss man ja sagen, die sind da aber schon immer unter dem Radar geflogen. Die gehen aber auch immer so eine ganz harte Woke-Strategie eigentlich an. Also wenn man mal ehrlich ist, bei den allermeisten Filmen und Serien, das war auch zum Beispiel, weil viele von euch wissen ja, dass ich ein großer Comic-Fan und vor allem so auch Anime-Manga-Fan bin. Da gab es ja einen der meistverkauften oder bestbewertetsten aller Zeiten, ist ja Death Note gewesen. Und da hat ja auch dann Netflix dazu einen Film rausgebracht und eine der Hauptfiguren, L, das ist eigentlich so ein super schlauer Nerd, also so, weißt du, typischen Japaner, käseweiß, und was macht Netflix draus? Einen Schwarzen, ja. Mhm. Also das hat auch riesige Wellen geschlagen, weil ich auch finde, dass die Rolle absolut fehlbesetzt war, weil der halt wirklich so wie dieser typische japanische Nerd eigentlich immer war. Und das ist ja bei Netflix eben oft der Fall gewesen. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Das wollen wir gar nicht zu sehr vertiefen. Denkt doch dran, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben für die Folge da und folgt uns auch gerne auf den sämtlichen Kanälen. Dann verpasst ihr nämlich nichts in Zukunft. Und sonst hättet ihr nämlich jetzt auch verpasst, dass ich bei Costco gekauft habe. Und zwar, jetzt würden wir eigentlich sagen, was? Du hast immer gesagt, die Aktie, die ist brutal teuer oder sonst. Nee, ich habe nicht die Aktie gekauft, sondern schaut mal hier, nur die Leute auf YouTube können es jetzt anschauen. Ich bin Mitglied bei Costco Wholesale. Und zwar hat bei mir in der Nähe in Mulhouse ein Costco aufgemacht. Und ich hatte euch ja schon gefragt, ob ihr mal da Erfahrungsberichte haben wollt. Ich bin tatsächlich bei Costco letzten Samstag gewesen und habe mich dann für 36 Euro da angemeldet, Jahresmitgliedschaft, weil ich brauche nur 30 Minuten hin und ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, ich werde heute Nachmittag, also am Feiertag, weil in Frankreich keiner ist, werde ich nochmal hinfahren. Ich war echt beeindruckt, ist ein cooler Laden, kann man auf jeden Fall einiges an Schnäppchen machen, vor allem, wie ich finde, im frische Bereich, liegt natürlich auch ein bisschen an Frankreich dann, das ist in Amerika vielleicht dann auch ganz anders, aber es ist so, wie man sich's vorstellt, innen drin ist so ein bisschen so Lagerhallen-Flair dann, also weil überall auch so, ja, so Hochregale dann einfach sind, wo überall Paletten oben drauf stehen und ja, die Verpackungsgrößen, groß, größer, am größten. sie haben aber natürlich hier auf manche Produkte jetzt nicht so in großen Packungen Zugriff. Das haben sie aber ganz einfach gelöst. Normalerweise kriegst du in Frankreich entweder so 12er oder 20er Packungen, wenn du dir Dosen holst, wie ich jetzt zum Beispiel hier, sehen jetzt auch noch dir auf YouTube meine Cola Zero Dosen, die du dort pfandfrei dann bekommen kannst. Mhm. Was macht Costco? Sie nehmen zwei 20er Gebinde und kleben die zusammen und verkaufen es dann halt als 40er Gebinde. Ja, und da kriegst du dann halt in der Regel so ein bisschen Rabatte dann eben drauf, ja. Wo sie wirklich richtig stark sind, das finde ich in der frische Theke. Da kannst du ganze Pizzen kaufen. Sushi, die größte Sushi-Box, also die dort gemacht wurde, wo ich je gesehen habe, für 38 Euro. Also es war wirklich super günstig. Ich weiß nicht, da sind, glaube ich, an die 100 Sushi-Teile drin. Also es ist absurd teilweise die Größen. Oder Knabberbrezeln von Dr. Oetker. Ey, das war so ein Ding. Also das waren mindestens 40, 50 Zentimeter in die Höhe. Also es ist Wahnsinn, ja. Also wenn ihr irgendwo an der französischen Grenze wohnt, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, gerade wenn man so für eine Party oder für Monatseinkäufe hat, ist es wirklich gut geeignet und super. Was ich jetzt da noch besser verstehen kann, warum das in Amerika so gut ankommt, die Eigenmarken, die sind wirklich wahnsinnig günstig. Da gab es zum Beispiel 2 Liter Olivenöl, Kirkland heißt ja da ihre bekannte Eigenmarke, für 9 Euro. 2 Liter extra Virgin Olive Oil, das kostet bei uns normalerweise 500 ml bis 1 Liter kostet normalerweise schon so ein Zehner, ein gutes sogar noch mehr. Also Wahnsinn, ja. Und da kannst du auch Kühlschränke, Fernseher, Spielzeug, alles mögliche kaufen. Also,
und war es auch voll oder wie sieht's da
aus? Ja, natürlich, ja. Also ich musste erstmal über 20 Minuten anstehen, um die Mitgliedschaft abzuschließen und das, obwohl man es schon im Vorfeld im Internet gemacht hat. Also war echt viel los auch und ja, dann, da sieht man eben auch Costco mit der Hotdog-Strategie, also Hotdog plus Getränk 1,50 Euro. Da weiß man dann eben auch, woher es dann Ikea dann hat. Und dann gab es eben halt auch so, ja, du kannst da Pizza-Slices für 1 Euro oder 1,50 Euro kaufen. Mhm. Also so typische Lockvogel-Dinger dann halt. Also ich war aber trotzdem wirklich positiv überrascht, auch so von vielen Produkten, vor allem eben im frische Bereich. Deswegen werde ich da sehr gerne wieder hingehen. Aber jetzt haben wir euch genug von Costco erzählt. Genau. Viele von euch werden es ja mitbekommen haben. ASML ist, nicht ASML, die sind zwar auch sehr gut gelaufen, die haben ja 1.000 Euro durchbrochen, aber da gab es jetzt eigentlich keine großen News.
Ja, es Novo gab zwei Nordisk. Aufstufungen bei ASML.
Ja, aber Aufstufungen sind für mich keine großen Nachrichten. Ja. Es gab gute Nachrichten bei Novo Nordisk, nämlich nochmal, die Aktie ist gerade jetzt, wo wir aufnehmen, auf dem Weg Richtung 50-Euro-Marke. Und zwar hat nicht nur der Verkaufsstart ihrer Pille begonnen, sondern es gab auch ein wichtiges Urteil in China, da hat man nämlich sozusagen ja einen Patentzuspruch weiter für Semaglutid bekommen, dass es also hier wenig Nachahmer dann geben wird. Und das hat die Aktie auch nochmal weiter zusätzlich beflügelt. Und ich hatte es ja eben auch gesagt, wenn die Pille rauskommt, dass ich da auf einen schnellen Sprung Richtung 50 Euro, also dass ich damit rechne. Nun sieht alles zumindest mal danach aus, ja, dass jetzt mal so die ganz große Skepsis dann eben vorbei ist und wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Jahr für Novo Nordisk dann eben werden und aktuell die Newslage weiter wirklich sehr, sehr stark. Also bin ich mal gespannt, wie jetzt dann auch so der Verkaufsstart losgeht. Vielleicht hört man schon was im nächsten Quartalsbericht, so wie auch das Unternehmen jetzt, also was sie so damit sich ausrechnen in diesem Jahr. Wird sehr spannend werden, auf jeden Fall. Genau.
Ja, ich gucke mal nämlich gerade mal hierbei, das wollte ich nämlich gerade sagen, ne? Also jetzt auf 5 Monats hoch. Vielleicht sagen wir doch im Ende des Jahres, krass, was für eine Chance, nachdem die Leute ja, wie es so oft dann ist, jede Aktie an den Grund und Boden reden, als ob es der größte Rotz wäre, ne? Und wenn sie steigt, ist es wieder das Allertollste, wie jetzt bei ASML. War auch eine Zeit lang der größte Rotz. Was willst du mit ASML? Die werden disruptiert. Was wurde da alles erzählt? Dann war es bei LVMH so. Ja? Also der Aktienkurs hängt da immer sehr stark mit der Stimmung zusammen, das merkt man. Ne? Und am 4. Februar kommen unter anderem die Zahlen. Und da bin ich mal gespannt, ne, wie das vierte Quartal war und ob es da dann schon Aussagen gibt. Denn der Start des Verkaufs ist ja, glaube ich, jetzt gestartet von der Pille direkt.
Ist jetzt wie gestartet,
das dann aussieht, ja. Und die kostet auch nur $149 im Monat.
Ja, also eben viel günstiger, keine Spritze sich einführen. Wobei ja jetzt die Spritzen auch deutlich günstiger durch diesen Pharma-Deal geworden sind. Aber trotzdem ist Wahnsinn, das ist jetzt so die nächste Stufe dann wieder, die kommt. Deswegen glaube ich da weiterhin auch an eine gute Performance. Ich habe ja selber Novo Nordisk, wie ihr wisst, im Depot, deswegen solltet ihr auf mich da sowieso nicht hören. Ja, aber ich sehe es weiterhin immer noch als eine starke Gelegenheit dann eben in dem Zusammenhang dann an. Und ich bin mir aber auch sicher, oder ich weiß ja auch, dass viele von euch eben in Novo Nordisk drin sind. Ich glaube, da werden einige dann eben auch noch sagen, ja, die Chance, die konnte man dann hier eben nutzen. Aber wir gucken mal, vielleicht kommt es auch alles ganz anders. Also wenn man sollte sich nie zu sicher sein an der Börse. Aber es ist halt immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, genau. Bevor wir zum Thema Venezuela kommen, noch eine kurze Werbeunterbrechung. Und denkt dran, es läuft immer noch unsere Aktion beim Smart Broker, wo ihr ein Depot im Wert von 1.500 Euro gewinnen könnt, indem ihr nur einfach euch anmeldet. Ihr bekommt außerdem ein 30 Euro Amazon Bruchstück bedingungslos eingebucht ins Depot, wenn ihr unseren Link benutzt. Das bekommt ihr auch nur bei uns hier auf dem Kanal oder auf unseren Hauptkanälen. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Beim Smart Broker über 40.000 Aktien, 30 Börsenplätze weltweit, echte Kryptowährung, mehrere tausend Sparpläne ohne Ordergebühren auf ETFs. Das bekommt ihr auf Einzelaktien und vieles mehr. Also Smart Broker bietet eigentlich für jeden was. Und wenn ihr bis zum 31.01. zwei Trades im Wert von 150 Euro vollführt, nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Und das auch, wenn ihr schon früher unseren Link benutzt habt. Das ist also sozusagen wieder ein Dankeschön von uns an euch für diese tolle Unterstützung. Deswegen schaut es euch gerne mal an und damit dann auch wieder Werbung Ende. Ja, am Wochenende natürlich das Thema gewesen. Die Amerikaner haben sozusagen die Regierung in Venezuela gestürzt. Maduro heißt der Mann. Man hat dann Bilder gesehen, die um die Welt gegangen sind, wie er da auf dem, ich glaube, auf einem, ich wollte gerade sagen, Kreuzfahrtschiff, auf einem Flugzeugträger, also glaube ich Richtung USA dann gebracht worden. Wie gesagt, wir wollen gar nicht über das Politische hin und her sprechen. Wir sind kein Politik-Podcast, sondern eben eher so die Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Der Ölpreis ist erstmal stabil geblieben. Das hat vielleicht den einen oder anderen verwundert. Gestern habe ich tatsächlich in einer Facebook-Gruppe, mir zeigt es irgendwie auf Facebook immer so Ausschnitte an, da hat einer dreifach gehebeltes Naturgas gekauft, also Naturerdgas, und hat sich gewundert, warum es irgendwie in kürzester Zeit hat, glaube ich, 50% verloren dann dran, ja. Und er hat gemeint, eigentlich habe ich jetzt damit gerechnet, dass jetzt die Preise hochgehen und so. Also ist irgendwie immer wieder mal so pure Comedy, was man so in diesen Gruppen dann eben liest.
Das ist ja, was ich da wieder für ein Zeug gelesen habe. Es war so, dass zum Beispiel Schlumberger am Freitag schon gestiegen ist. Jetzt natürlich weiß man im Nachhinein, wieso. Und dann war ja am Wochenende der Angriff und da haben halt wirklich einige Leute wieder behauptet, ne, sie hätten ja dann im Vorfeld, das war ja so klar, sie haben dann irgendwelche Zertifikate, Hebel gekauft und haben so und so viel Prozent Gewinn gemacht. Das ist, also dann musstest du ja wirklich Insider-Informationen haben von Donald Trump persönlich, dass die am Wochenende angreifen. Denn es war ja am Ende so, dass zum Beispiel Chevron dann im Nachthandel und vorbörslich teilweise bis zu 10% im Plus war. Und auch hier in Deutschland ging es dann direkt um 7.30 Uhr los mit dem Handel. Die Leute sind wie verrückt reingerammelt in diese ganzen Aktien. Nur, ich habe es ja gesagt, die ersten Kurse und auch Intraday ging es ja dann nochmal deutlich tiefer. Also alle, die darauf reagiert haben, um dann zu kaufen und nicht aus welchem Grund auch immer vor diesem Angriff gekauft haben oder bevor der Maduro festgenommen wurde, die haben einen riesen Verlust gemacht sozusagen. Und das sind so ein paar Spinner, die behaupten dann natürlich wieder das Gegenteil so ungefähr, ne, wie viel Geld sie verdient hätten damit. Deswegen, also das ist totaler Schwachsinn einfach. Also ich kann da nur den Kopf schütteln. Ne? Du musst, vorher hättest du in diese Aktien reingehen müssen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du da irgendwas gewusst hättest, ja, hast vielleicht Glück gehabt, dass du da irgendwie gekauft hast, aber das ist totaler Schwachsinn einfach.
Ja, das ist halt so vielen dann auch die Demo, eben wenn manche Kleinanleger dann immer meinen, sie wüssten mehr als so die kompletten Profis oder auch teilweise die Politiker am Markt. Einige haben ja auch geschrieben, dass es ja tatsächlich vom Kongress im Vorfeld einige Käufe bei Chevron gegeben hat wieder. Also da auch ein Schelm, wer böses denkt, mit dem
Also
US-Kongress habe
was
ich ja
es
mal ein
gab,
eigenes
war
Video drüber
wieder
gemacht.
ein Typ bei Poly Markets, der irgendwie 400.000 verdient hat, weil er da irgendwie auf eine Verhaftung am Wochenende getippt hat. Ich verstehe ehrlich gesagt eh nicht, wie das mit diesen Wettmärkten, wie das legal sein kann, weil du kannst ja gar nicht kontrollieren, wer denn dann da irgendein Insider, weil auf solche Sachen kannst du ja dann wetten, ne? Wenn du da irgendwie im Umfeld von Donald Trump aktiv bist oder wenn du darauf wettest, dass jetzt eine neue Tesla-Version live geht oder dass das Robotaxi innerhalb von 2 Wochen live geht, ja, wenn du irgendwie Kontakt zu Elon Musk hast oder so, ja, dann weißt du, du kannst ja teilweise sogar darauf wetten, hier immer, ob Paul mit Good Afternoon anfängt und sowas, ne? Wenn der Herr Paul jetzt irgendwelchen Leuten sagt, ich sag's diesmal nicht, ne, ihr könnt mal darauf wetten und das ist ja alles völlig
Ja
unreguliert,
gut,
so.
aber es ist die Frage, ob jemand, der Donald Trump oder Elon Musk nahe ist, da wegen ein paar hunderttausend so rummachen
Ja,
würde.
ich
Aber
meine,
es
es gibt aber
ist
auch
wieder ein
ganz viele
anderes
andere
Thema.
verrückte Wetten in anderen Bereichen, dass das halt
Gut, man kann
illegal
heutzutage auf
ist, weil da
alles.
ist teilweise so offensichtlich Insiderwissen, ne? Also an der Börse würdest du dafür so krass in den Knast kommen einfach oder würdest verklagt werden und dort, ja, da wette ich mal halt drauf, dass das und das passiert und oh, Zufall, es ist passiert so, ne? Also das ist ja schon,
Man kann
ich
auf
glaube schon, dass
alles
da
Mögliche
irgendwann
wetten.
was passieren muss einfach, ne? Dass
Ja,
das nicht
also
geht.
jetzt zurück zu Venezuela. Was ist jetzt da so die Lage? Sie haben die größten Ölreserven weltweit tatsächlich. Also man schätzt, dass circa 18% der weltweiten Ölreserven in den Händen von Venezuela liegen. Über 300 Milliarden Barrel. Das ist wirklich Wahnsinn. Und was dabei noch so der Clou ist, dass es nämlich extra schweres Rohöl dann ist. Da gibt es nämlich auch Nachteile. Da liegt wohl auch einer der Gründe neben Korruption und allem Möglichen, dass sehr wenig nur gefördert wird, weil dieses schwere Öl, das ist auch besonders schwierig in der Aufbereitung. Also das muss erstmal verdünnt werden, dann muss es auch braucht es eine spezielle Aufbereitung. Ist also sehr viel aufwendiger als jetzt beispielsweise Öl aus Saudi-Arabien, zumindest zu großen Teilen. Denn aktuell ist es so, dass in Venezuela zuletzt nur noch so 1 bis 1,1 Millionen Barrel hier gefördert worden sind. In den 90ern waren es mal 3 Millionen. Aber sie haben halt eben auch eine absolut marode Infrastruktur. Also jahrelange Misswirtschaft, Korruption, dann auch keine Investitionen. Experten schätzen aktuell, dass der Wiederaufbau an die 100 Milliarden US-Dollar kosten wird und auch bis zu 10 Jahren dauern könnte. Aber da gibt es natürlich einige Profiteure davon, denn Donald Trump hat natürlich schon gesagt, und die meisten, die sind sich da auch eigentlich einig, dass es jetzt hier nicht irgendwie darum ging, Venezuela zu befreien oder so, sondern dass es da halt wirklich um diese massiven Ölreserven ging. Damit kann man natürlich auch Russland recht gut attackieren dann mit dem Ganzen, ja, weil die natürlich auch sehr empfindlich nah am Ölpreis dann natürlich dran sind, weil die ja selber eben recht viel haben. Und da sind natürlich erstmal so die naheliegende Profiteure. Wir haben ja gerade schon über Chevron gesprochen oder Exxon, also die dann einfach so ein bisschen so in der Ressourcenkontrolle sind. In der Verarbeitung dann, wir haben es ja gerade schon gehört, dass vor allem das auch sehr anspruchsvoll dann eben ist. Da gibt es Unternehmen wie Valero, Phillips 66 oder Marathon. Und dann gibt es eben diejenigen für die Infrastruktur. Da hat er mich ja gerade schon Schlumberger dann eben genannt. Halliburton ist noch ein Unternehmen. Da gibt es sozusagen so die Big Four dann. Und da rechnet man jetzt eigentlich damit, dass die dann in den nächsten Jahren hier ja doch Milliardenaufträge bekommen werden, um dann eben hier Venezuela sozusagen aufzubauen. Also ich glaube, die meisten wissen, da ging es halt eben doch schon wirklich zu größten Teilen dann wirklich ums Öl dann. Und deswegen rechnen jetzt halt eben auch viele damit, dass dann vor allem auch so die US-Konzerne oder US-nahe Konzerne dann eben, weil der ein oder andere ist ja gar nicht in den USA, vom Sitz her zumindest mal. Und da gibt es jetzt aber noch ein Unternehmen, wo ich sage, die haben mit Sicherheit die meisten von euch schon mal gehört. Da gibt es jetzt aber eine Firma, das ist sozusagen heute so ein bisschen so der Geheimtipp dieser Sendung. Das ist nämlich einer, oder das ist der weltweite Marktführer im Bereich der Hochpräzisionsbauteile für Richtbohrtechnologie. Also wenn wir gerade über die Big Four dann gesprochen, wie eben Schlumberger oder Halliburton. Und da gibt es aber ein Unternehmen, das sozusagen alle vier beliefert, dass die überhaupt diese Bohrung vollführen können. Und das ist ein Unternehmen aus Österreich tatsächlich. Das Unternehmen heißt SBO AG. Das ist ehemals Schöller Bleckmann. Und die haben eine wirklich extrem starke Marktposition. Alle der Big Four sind eben Kunden von diesem Unternehmen. Die anderen beiden sind eben Baker Hughes und Weatherford. Das sind also sozusagen die vier, aber auch andere große staatliche und private Energiekonzerne, unter anderem auch Saudi Aramco, sind eben hier Kunden oder wichtige Kunden von dem Unternehmen. Sie möchten sich jetzt aber auch eben so ein bisschen breiter aufstellen. Deswegen hat es noch so ein bisschen so Rebranding und so bei denen gegeben. Also das ist, wie ich finde, ein hochspannendes Unternehmen und eines, das jetzt vielleicht noch nicht so viele auf dem Schirm haben, eben auch im Zusammenhang jetzt mit dem ganzen Thema. Deswegen, wenn ihr da mal so ein bisschen was abseits von dem Ganzen sucht, guckt euch das Unternehmen gerne mal an oder vielleicht kennt es auch schon die ein oder anderen unter euch. Also ein wirklich interessantes Unternehmen, wie ich finde, die jetzt da auch zu den großen Profiteuren zählen könnten, weil man jetzt eben davon ausgehen muss, dass die Investitionen da massiv hochgefahren werden in den nächsten Jahren und sie dann da eben halt auch mit Aufträgen sozusagen geflutet werden sollten. Wie sieht es eigentlich bei dir aus, so trading-technisch? Hast du da jetzt nochmal irgendwas zugegriffen? Beobachtest du irgendwas? Ich meine, Rheinmetall ist ja gestern auch wieder explodiert dann. Wie siehst du jetzt noch aktuell die Lage, außer für Öl oder so Infrastruktur? Ja.
Genau, also ich habe mit Chevron, hatte ich mir mal angeschaut, die ist ja schon echt sehr, sehr lange, so läuft die im Endeffekt seitwärts. Aber mit diesem 10% Gap, ich hatte es auch gestern geschrieben, würde ich erstmal abwarten, denn das dauert ja schon eine ganze Weile, bis da dann relevant Geld fließt, wenn das denn so kommt. Die müssen erstmal investieren, na, das kann Jahre dauern, bis dann die Produktion wirklich ausgeweitet werden muss. Das ist viel teurer und so weiter. Und dann, wenn der Ölpreis niedrig bleibt, ist das nicht so margenträchtig. Aber ich habe sie jetzt auf jeden Fall mal auf der Watchlist einfach. Ich werde aber diese erste Bewegung jetzt erstmal abwarten. Also es war dann so, dass Chevron kam bei 166 Dollar knapp rein, ist dann aber nochmal Richtung 160 Dollar abgerauscht. Jetzt steht es aber auch wieder bei 165 Dollar. Finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Und Schlumberger, die hat er sich eigentlich ganz gut gehalten. Ne, die hat ein größeres Gap gemacht und steht jetzt knapp unter 45 Dollar. Die werde ich mir mal beide anschauen einfach. Aber bin Stand jetzt da noch nicht aktiv. Ne? Und dass dann die Rüstungswerte so krass Gas geben gestern, ich glaube Rheinmetall war ja 8-9% im Plus, hätte ich auch nicht gedacht, aber die haben ja auch doch teilweise recht heftig korrigiert und man hat so das Gefühl, im Januar kommt jetzt nochmal ein Schub an Geld rein. Ne? Auch Hensoldt und Renk sind richtig stark gewesen, ja? Aber bin da jetzt aktuell an der Seitenlinie auch bei den Aktien.
Alright, dann sind wir wieder am Ende der Folge angekommen. Wie gesagt, schaut euch gerne mal den Smart Broker an. Link wie immer, erster angebindeter Kommentar oder den Shownotes. Und dann, ja, wir gehen wieder in großen Schritten Richtung Berichtssaison. Ja. Den Monat geht's schon wieder los. Es dauert gar nicht mehr. Ich glaube, nächste Woche kommen schon bereits die Banken. Ja. Die starten ja immer sozusagen die Berichtssaison und meistens dann in der Woche drauf geht's dann immer schon mit den ersten großen Unternehmen dann los. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall hier weiter den Kanal zu abonnieren. Wir sind aber auch Samstag wieder für euch da in alter Frische und deswegen wünschen wir euch bis dahin noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.